Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Alle wussten Bescheid. Es sind schwere Vorwürfe, die ein früherer Motorenentwickler bei Audi heute vor dem Landgericht München II erhoben hat. Dort wird seit vergangener Woche gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler verhandelt und gegen drei weitere frühere Beschäftigte. Und es geht um die Frage, wer hat die Dieselmotoren manipuliert und wer wusste wann davon. Immerhin eine Frage, die wurde heute schon beantwortet. Die Autos der Richter, die führen nicht zu Problemen. Weder sie noch Schöffen und deren Familien besitzen Autos mit manipulierten Motoren. Sie sind also damit nicht befangen. Die Frage nach den Autos hatte die Verteidigung gestellt. Mehr über den Prozess in dieser Sendung und die Deutsche Bahn, die erhöht die Ticketpreise im Fernverkehr. 24 Tage im Jahr soll das Zuhause der Arbeitsplatz sein. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plant ein Recht auf Homeoffice. Am Wochenende hat er die Pläne dazu konkretisiert und seither auch viel Gegenwind erfahren. Und nun steht sein Entwurf sogar ganz auf der Kippe. Volker Findhammer in Berlin in unserem Hauptstadtstudio. Warum droht denn der Entwurf jetzt zu scheitern?
Ja, Sina Fröndrich, der Entwurf muss natürlich immer erst in die Ressortabstimmung. Da müssen ja alle Ministerien quasi ihren Senf dazu geben, ob sie mit den Formulierungen aus dem Arbeitsministerium einverstanden sind. Und diese Ressortabstimmung, die scheint es möglicherweise nicht zu geben, denn der Entwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der wird im Kanzleramt im Moment als nicht geeignet für die weitere Abstimmung zwischen den Bundesministerien angesehen. Das haben die Kollegen von dpa heute Nachmittag im Kanzleramt herausgehört und gesagt bekommen. Und insofern, wenn diese Ressortabstimmung nicht stattfindet, dann wäre die Gesetzesinitiative gescheitert. Das ist nicht das erste Mal. Das gab es tatsächlich in der Vergangenheit schon mehrere Fälle. Aber wie gesagt, ohne diese Ressortabstimmung kommt es nicht dazu. Die Begründung heißt es, im Koalitionsvertrag stehe tatsächlich explizit ein Auskunftsrecht in dieser Frage, jedoch kein Rechtsanspruch auf Homeoffice. Nun, ich habe nochmal nachgeschaut. Im Koalitionsvertrag heißt es tatsächlich, da wolle man die mobile Arbeit fördern und erleichtern und dazu soll ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden. Und zu diesem Rahmen, Zitat, gehört auch ein Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber über die Entscheidungsgründe der Ablehnung, Zitat Ende. Also tatsächlich, der Rechtsanspruch auf Homeoffice, der ist im Koalitionsvertrag nicht festgehalten, sondern nur der Auskunftsanspruch. Und insofern ist das der Hebel, mit dem das Kanzleramt das weitere Vorgehen bzw. den konkreten Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil stoppen möchte.
Also das heißt, da hatte man sich eigentlich auf was anderes verständigt und trotzdem gibt es ja noch andere Gründe, warum der Gegenwind aus der Union so heftig ist.
Ja, da gab es in der Union tatsächlich schon eine lange Debatte. Auch natürlich, das ist wieder die politische Debatte. Wir erinnern uns, wir sind ja auch fast schon im beginnenden Wahlkampf, eben die politische Debatte, dass die Union der SPD in allen sozialpolitischen Fragen in den vergangenen Jahren sehr entgegengekommen sei. Und dazu zählen ja beispielsweise viele Ansprüche, wie der Anspruch auf befristete Reduzierung von Arbeitsstunden und das Recht auf Qualifizierung. Und dass man eben diese Fragen mit der SPD immer wieder mitgetragen habe, obwohl die Union da andere Positionen inne hatte. Auch der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus hatte da bei zurückliegenden Entscheidungen mit viel Unmut, den hatte er abbekommen. Und dazu kommt natürlich noch der Druck aus den Wirtschaftsverbänden, die ein Recht auf Homeoffice ablehnen und stattdessen eine Liberalisierung der Arbeitszeitregeln fordern. Und da zeigte sich auch Ralf Brinkhaus heute vor der CDU-Fraktion ziemlich entschlossen. Hören wir mal rein.
Wir sind momentan in einer wirtschaftlich sehr fragilen Situation. Aber wir sollten über die Vorhaben, die wir momentan vereinbart haben, hinaus keine weiteren Ziegelsteine in den Rucksack der Wirtschaft reinlegen. Und dementsprechend ist es die Unionsposition, dass wir sagen, keine zusätzliche Belastung, keine zusätzliche Bürokratie für die Wirtschaft.
Sprich, die Union will in dieser Frage tatsächlich nicht mehr der SPD entgegenkommen.
Ja, hat denn Hubertus Heil überhaupt noch eine Möglichkeit, jetzt seinen Rechtsanspruch durchzusetzen?
Na, da wird das ein klein wenig runtergespült. Da sagt es oder heißt es aus dem Arbeitsministerium, man werde jetzt trotzdem versuchen, erstmal an der Ressortabstimmung festzuhalten und zu gucken, was man da möglicherweise erreichen könnte in dieser Frage. Zumindest will man den Gesetzentwurf jetzt noch nicht in die Tonne werfen, sondern tatsächlich probieren, was politisch mit dem Koalitionspartner möglich ist.
Einordnungen waren das von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Reservierungen fallen weg, weil der Zug mit weniger Waggons unterwegs ist. Was schon in normalen Zeiten Bahnfahrende ärgert, das kann in Zeiten einer Pandemie so richtig nerven, wenn Abteile voll besetzt sind und die Angst vor einer Ansteckung womöglich mitfährt. Das ist Bahnfahren in Corona-Zeiten mit Maske, mit Diskussionen über das Masketragen und bald auch mit höheren Preisen. Die Deutsche Bahn, die hebt nämlich die Ticketpreise im Fernverkehr an, was natürlich nicht ohne Kritik bleibt, denn immerhin bekommt die Bahn ja auch Milliarden vom Bund. Welche Tickets sich wie verteuern, Dieter Nürnberger weiß mehr.
Stichtag ist der 13. Dezember. Die Deutsche Bahn AG stellt an diesem Tag auf den Winterfahrplan um. Und wie so oft in der Vergangenheit ist dies mit Preiserhöhungen verbunden. In diesem besonderen Jahr der Corona-Pandemie, und das betont der bundeseigene Konzern, seien es allerdings nur leichte Anpassungen nach oben. Um durchschnittlich 1% würden die Tickets im Fernverkehr steigen. Konkret bedeutet das, unverändert bleiben die Bahncard 25 und die Bahncard 50. Auch die Preise werden nicht angehoben. Allerdings steigen die sogenannten Flexpreise um 1,5%. Das sind Fahrkarten, die auch umgebucht werden können. Und um 1,9% geht es bei der Bahncard 100 und den Streckenzeitkarten nach oben. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die Preiserhöhungen, verweist aber auch auf die aktuelle finanzielle Situation der Bahn AG.
Sicherlich ein Signal zur falschen Zeit, denn es müssen Kunden zurückgewonnen werden und mit Preiserhöhung schreckt man natürlich eher ab, als dass man Kunden zurückgewinnt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch verstehen, dass die Bahn mehr Geld braucht. Es ist natürlich die Frage, ob ich mit dieser sehr geringen Preiserhöhung wirklich das fehlende Geld gewinnen kann.
Durch die Corona-Pandemie ist die Bahn AG in tiefrote Zahlen gerutscht. Im ersten Halbjahr gab es mit 3,7 Milliarden Euro einen Rekordverlust. Derzeit liegt nach Unternehmensangaben die Auslastung im Fernverkehr lediglich bei rund einem Drittel. Weshalb gerade jetzt das Vertrauen der Fahrgäste zurückgewonnen werden müsse, sagt Marion Jungblut, Leiterin des Bereichs Mobilität und Reisen beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Die Preiserhöhung sei deshalb das falsche Signal.
Wenn die Bahn attraktiver werden muss, dann sollte halt die Pünktlichkeit steigen, die Zuverlässigkeit, aber nicht die Preise. Und natürlich hatten wir die Hoffnung, dass die Finanzspritze wegen Corona-bedingten Ausfällen und Finanzierungsengpässen, dass das dann auch dazu führt, dass die Fahrgäste dann nicht zusätzlich geschröpft werden.
Die bereits im Mai zugesagte Finanzspritze des Bundes von 5 Milliarden Euro werde schließlich aus Steuergeldern bezahlt, so die VZBV-Expertin. Auch der Bundesrechnungshof hatte erst gestern zum wiederholten Mal den Zuschuss kritisiert und zudem den Haushaltsausschuss des Bundestages empfohlen, das Geld nicht schon jetzt vollständig freizugeben. Die Bonner Behörde bemängelt, dass der hochverschuldete Bahnkonzern bislang nur unzureichend eigene Sparanstrengungen bei den betrieblichen Kosten erkennen lasse. Anlässlich der heute veröffentlichten Preiserhöhungen betont das Unternehmen vor allem, dass im Jahresvergleich die Fahrpreise im Fernverkehr sogar gesunken seien. Der Hauptgrund: im Januar hatte die Bahn die von der Politik beschlossene Mehrwertsteuersenkung für Fahrkarten im Fernverkehr 1:1 an ihre Kunden weitergegeben. Und noch ein Tipp für Bahnreisende. In diesem Monat kostet die Bahncard 25 in der zweiten Klasse einmalig nur knapp 25 Euro. Günstiger wurde sie noch nie angeboten. Das kann eventuell helfen, die Preiserhöhungen ab Dezember zu kompensieren.
Dieter Nürnberger war das aus Berlin. Der Verkauf von Elektroautos in Deutschland, der hat zuletzt wieder deutlich angezogen. Und das gilt vor allem für Hybridautos. Ob und wie die am Ende tatsächlich batterieelektrisch fahren, das lässt sich schwer sagen. Für die Bundesregierung ist trotzdem klar, es braucht mehr Lademöglichkeiten. Und deswegen unterstützt sie den Einbau privater Ladestationen mit einem Zuschuss von 900 Euro. Dirk Rodenkirch mit den Einzelheiten.
Der Bundesverkehrsminister gibt das Ziel vor.
Laden überall. Das muss möglich sein in Deutschland. Wir haben viel aufzuholen.
Andreas Scheuer will deshalb nicht nur öffentliche Ladesäulen für E-Autos fördern, sondern auch private Stromtankstellen daheim, am Stellplatz, an der Garage. 200 Millionen Euro stellt das Ministerium zunächst dafür bereit. Der Verkehrsminister geht davon aus, dass die meisten E-Autos in Zukunft zu Hause geladen werden.
80% der Ladevorgänge werden wohl zu Hause gemacht, wenn man von der Arbeit oder vom Urlaub nach Hause kommt, dann wird es selbstverständlich werden, wenn man ein Elektrofahrzeug hat, entweder voll elektrisch oder hybrid, dass man einfach einsteckt zu Hause.
900 Euro gibt der Staat für eine Ladebox dazu, in die man sein E-Auto-Ladekabel dann einstecken kann. Die sogenannten Wallboxen sind zwar häufig günstiger zu haben, das Geld kann aber auch für den Anschluss und die Installation verwendet werden, die oft extra kosten. Ab November kann der Zuschuss beantragt werden. Von Eigenheimbesitzern und Mietern, aber auch von Vermietern, Eigentümergemeinschaften und Wohnungsunternehmen. Der Strom für die private Ladestation muss allerdings zu 100% aus erneuerbaren Energien kommen. Für Stadtbewohner wird das Zuhause-Laden auch in Zukunft schwierig bleiben, mangels Tiefgarage oder Parkplatz. Deshalb fordert Andreas Scheuer auch, mehr öffentliche Ladestationen zu bauen, etwa auf Supermarktparkplätzen.
Die Errichtung von 50.000 öffentlich zugänglichen Schnell- und Normalladepunkten bis Ende 2021 ist das Ziel.
Helfen soll dabei die neue nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur. Sie soll den Ausbau von Lademöglichkeiten koordinieren, Kommunen und Unternehmen bei Planung und Förderung beraten und ermitteln, wo welcher Bedarf an Stromtankstellen besteht, sagt der Leiter Johannes Pallasch.
Was braucht denn der Bürger, damit er durch Deutschland fahren kann, ohne Probleme? Wir wollen dahin kommen, dass Laden ganz einfach ist.
Einfach wird es vor allem dann, wenn E-Autofahrer und Fahrerinnen nicht lange suchen müssen, wenn die Batterie schlapp macht.
Also das heißt, innerhalb von 10 Minuten muss ich eine Schnellladesäule finden können?
Fordert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Auch der Ausbau von Schnellladestationen wird vom Bund gefördert.
Aus Berlin war das Dirk Rodenkirch. Es ist ein Mammutprozess, der vergangene Woche in München begonnen hat. Ex-Audi-Chef Rupert Stadler muss sich verantworten. Es geht um die Frage, was wusste er über manipulierte Dieselautos und wann? Mit auf der Anklagebank sitzen noch 3 weitere frühere Audi-Beschäftigte. Und einer von ihnen, ein Motorenentwickler, der hat heute schwere Vorwürfe gegen die Konzernspitze von VW und Audi erhoben. Darüber spreche ich mit Michael Watzke in München. Wie lauten denn diese Vorwürfe?
Kurz gesagt, dass der Dieselbetrug bei Audi Chefsache war, dass jeder im Bilde war, in the loop, wie man das auf Englisch sagt. Giovanni L. ist ein italienischer Ingenieur, 63 Jahre alt, er kam 2001 von Fiat zu Audi und er sagt, der Vorstand habe immer gewusst, was dort passiert. Er fühlt sich selber als Sündenbock, weil er sagt, da soll Schuld abgeschoben werden auf die unteren Ebenen des Konzerns. Er selbst war 4 Ebenen unterhalb des Vorstandes, aber eigentlich gehöre die Audi AG an den Pranger gestellt und hier auf die Anklagebank gesetzt. So hat der Anwalt Walter Lechner, der Verteidiger von Giovanni L., das heute dargestellt. Was ich ganz spannend fand, auch der vierte Angeklagte, und niedrigstrangige Henning L., der für die Abgasnachbehandlung bei Audi zuständig war, hat sich heute geäußert. Und sein Bild, das er gezeichnet hat vom Dieselbetrug, das fand ich, war für mich jedenfalls am nachvollziehbarsten. Es gab eben keinen Vorstandsbeschluss, dass man gesagt habe, so jetzt wird Schummelsoftware gebaut, sondern man hatte Probleme, die Abgaswerte einzuhalten. Und man musste die lösen mit dem Harnstoff, dem AdBlue hat man es nicht geschafft. Und dann war das so ein gradueller, schleichender Prozess, aber auch da, der Vorstand sei immer im Bilde gewesen. Wolfgang Hatz, der dritte Angeklagte, der Chef der Audi Motorenentwicklung, hat das zwar abgestritten heute und sagte, das seien ungerechte Vorwürfe. Er sagte, man kann das nicht beweisen. Es gibt weder SMS noch E-Mails, um das zu beweisen. Aber die Staatsanwaltschaft hat jetzt 179 Tage noch Zeit und hunderte von Zeugen, um das zu belegen.
Ja, und auch von der Stadler-Verteidigung haben wir heute einiges gehört. Die versucht oder fordert, die Hauptverhandlung gegen den früheren Audi-Chef von dem Prozess gegen die 3 anderen abzutrennen. Was steckt denn dahinter?
Dahinter steckt, dass Thilo Pforte, der Anwalt von Rupert Stadler, sagt, die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien nicht so schlimm wie gegen die anderen 3. Denn zur Erinnerung, Stadler wird ja nicht vorgeworfen, diese Schummelsoftware sozusagen angeordnet oder abgesegnet zu haben, sondern nur, dass er ab 2015, als er davon erfahren haben soll, nicht die Bremse getreten haben soll und trotzdem noch Tausende von Audis verkauft haben soll, obwohl er gewusst haben soll, da ist Schummelsoftware drin. Und deshalb möchte Thilo Pforte diesen Prozess abtrennen. Ich glaube nicht, dass das Gericht darauf eingehen wird. Denn natürlich weiß man auch, dieser Prozess wird anders laufen, wenn der Chef des Ganzen mit vor Gericht sitzt. Und das ist Rupert Stadler.
Ja, und eine Sache haben wir heute auch erfahren. Die Autos der Richter, die stellen kein Problem für den Prozess dar.
Ja, das war tatsächlich etwas zum Schmunzeln heute. Denn dieser Antrag, den ich glaube, die Verteidigung vor einer Woche auch nicht wirklich ernsthaft, sie haben ja auch gar keinen Antrag gestellt, sondern nur eine Anfrage, aber das war nicht wirklich ernsthaft. wir wissen jetzt zwar nicht, welche Autos die Richter fahren, wir wissen aber, dass es keine Diesel aus dem Volkswagen-Konzern sind. Der Vorsitzende Richter der Strafkammer hat das heute in Corona-Sprache ausgedrückt. Er hat gesagt, man sei allenfalls Kontaktperson vierten Grades, wenn es um Volkswagen-Diesel geht.
Michael Watzke war das aus München. Es gibt Kinder, die können schon im Kleinkindalter einen Volkswagen von einem BMW, von einem Mercedes unterscheiden. Denn seit jeher galt die deutsche Autoindustrie als Schlüsselindustrie der deutschen Wirtschaft. Doch das Bild wandelt sich. Die Branche ist im Umbruch und wegen der Corona-Krise werden viel weniger Autos verkauft. Und während einige meinen, diese Jobs dieser Industrie, die seien verzichtbar, kämpfen andere erbittert darum. Beim Stuttgarter Autobauer Daimler etwa, da sollen tausende Stellen gestrichen werden. Heute hat Daimler-Chef Ola Källenius informiert, wie er den Autobauer künftig aufstellen will. Und zugehört hat unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Gibt es denn jetzt klare Aussagen zum Stellenabbau? Zuletzt waren ja sogar 30.000 Jobs im Gespräch.
Immer noch keine klaren Aussagen dazu. Über Stellen und konkrete Zahlen, was diesen Abbau angeht, wurde nicht gesprochen, obwohl diese Investorenkonferenz mehr als 3,5 Stunden gedauert hat. Dazu fielen keine Zahlen. Wie schon gesagt, verschiedene Zahlen kursieren ja. Das Konkreteste, was wir wissen, da ist die Rede von 4.000 Stellen, die abgebaut werden sollen im Stuttgarter Untertürkheim-Werk. Das hat der Daimler-Betriebsrat lanciert. Also mehr als jede fünfte Stelle wäre das allein dort. Aber klare Ansagen dazu gab es eben heute nicht. Klar wurde nur gesagt, man will 20% der Fixkosten einsparen in den kommenden 5 Jahren. Das wären 6 Milliarden Euro bei Daimler oder bei Mercedes. Und da geht es natürlich auch um Personal, klar. Aber man will auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückschrauben. Genannt wurden dann auch schon Dinge, die ja eben ohnehin schon bekannt waren. Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel oder Abfindungen, die man zahlt. Und worauf man sich heute konzentriert hat, das war die Strategie, wie man eben vom Verbrenner zum E-Auto-Produzenten werden will.
Und da will man führend werden bei Elektroautos. Wie will Källenius das denn anstellen und setzt er da eher auf Hybride oder auf reine E-Autos?
Sowohl als auch. Daimler-Chef Ola Källenius hat nochmal betont, Plug-in-Hybride, die spielen eben auch eine wichtige Rolle. Die stehen deswegen auch in den kommenden 10 Jahren noch auf der Produktpalette, auch wenn dann zunehmend weniger. Das Ganze wegen der Reichweite. Darum geht's ja immer beim E-Auto. Wie weit kommt man denn jetzt überhaupt damit, ohne dass man wieder aufladen muss? Und genau in diese Reichweite, da will Daimler investieren. Die zukünftigen Elektroautos, die sollen eben damit punkten können und möglichst auch billiger werden in der Produktion. Nächstes Jahr sollen dann erstmal 4 neue E-Autos auf den Markt kommen bei Mercedes. Und zwar, das ist interessant, die großen teuren Autos, SUV und Limousinen. Da will man sich drauf konzentrieren, auf die Luxusmarken, Luxussegmente. Und da will man in Zukunft auch das Geld verdienen. Es soll zwar auch noch Mittelklasse-Autos geben, auch E-Autos natürlich. Aber da will man tendenziell sich eben eher wegbewegen davon. Und der Schwerpunkt sollen die Luxusmarken werden.
Jetzt folgt man mit dieser Fokussierung auf E-Mobilität ja auch Volkswagen. Kommt das denn noch rechtzeitig?
Sagen wir mal so, es bleibt Ihnen ja gar nichts anderes übrig, als jetzt dann mal anzufangen. Bis 2030 will man 70% weniger Verbrenner bauen bei Daimler. Das ist das Ziel. Und eben mit dieser Konzentration auf die Luxusmarken, da will man dann schon noch ein bisschen anderes Segment bedienen. Das ist eben die spannende Frage. Hat man damit Erfolg oder nicht? Das wird sich zeigen. Was die Stellen angeht, wird es mit diesem Wandel sicher wehtun, so oder so.
Katharina Thoms war das über den Autobauer Daimler und wie er sich für die Zukunft aufstellen will. Dazu gehört auch ein Stellenabbau, das haben wir gehört, auch wenn noch nicht klar ist, wie viele Jobs gestrichen werden. Bei vielen anderen DAX-Konzernen sieht es zurzeit ähnlich aus. Der Zulieferer Continental streicht Jobs, auch bei der Lufthansa wird gestrichen und auch Bayer hat einen weiteren Stellenabbau nicht ausgeschlossen. Was davon mit der Krise zu tun hat und was davon sind eigentlich Sparmaßnahmen unter dem Deckmantel Corona? Viktor Goitgar mit einem kritischen Blick darauf.
Warnwesten, Trillerpfeifen und große Gewerkschaftsfahnen. Die Mitarbeiter des Automobilzulieferers Continental demonstrieren im hessischen Karben gegen die Sparpläne des Konzerns. Die Werke in Karben und Aachen sollen dicht gemacht werden. Bis zu 13.000 Jobs könnten alleine bei Conti in Deutschland mittelfristig auf der Kippe stehen. Und der Autozulieferer ist nicht das einzige Unternehmen im deutschen Leitindex DAX, das Stellen kürzen möchte. Daimler, BMW, die Deutsche Bank und Bayer, sie alle haben Kürzungsprogramme angekündigt. Manche Rechnungen prognostizieren, dass alleine bei den 30 DAX-Unternehmen in diesem Jahr 40.000 Stellen wegfallen dürften, sagt Carsten Jeski von der ING Bank.
40.000 Stellen ist eine ganze Menge. Wir haben in den letzten Wochen ja auch ja fast jeden Tag Schlagzeilen bekommen von Unternehmen, von DAX-Unternehmen, die umstrukturieren, die Stellenabbau betreiben wollen. Und da wird es wahrscheinlich noch einen höheren Anstieg der Arbeitslosigkeit geben.
Dass die Lage nicht jetzt schon viel dramatischer ist, liegt auch an der Kurzarbeit. Sie hält aktuell noch viele Menschen in Lohn und Brot. Das hilft vielleicht, um die Corona-Zeit zu überbrücken. Aber selbst ohne Corona hatten viele Unternehmen zu kämpfen. Viele Banken haben die Digitalisierung verschlafen. Die Autohersteller müssen bei der E-Mobilität zulegen. Das kann die Kurzarbeit langfristig nicht überbrücken, sagt Volkswirt Carsten Jeski.
Da kann man eigentlich fast so sagen, auf so einer, sagen wir, Bierdeckelrechnung, dass wahrscheinlich 10-20% der Stellen, die jetzt in Kurzarbeit fallen, in den am stärksten betroffenen Sektoren mittelfristig nicht zurückkehren werden.
Was bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Aufruhr sorgt, sehen manche Volkswirte in den Frankfurter Banktürmen aber auch betont nüchtern. Die Industrie habe trotz des Strukturwandels jahrelang auch über ihre Verhältnisse gelebt, sagt Erik Heimann von der Deutschen Bank.
Man muss sich anschauen, dass die Beschäftigung in der Industrie am Standort Deutschland in den letzten Jahren fast stetig gestiegen ist, obwohl wir zuletzt eigentlich gar keine überragenden Produktionszuwächse mehr gehabt hatten. Und dann ist es relativ typisch, dass man in Wellenbewegungen dann auch wieder Beschäftigungen abbaut. Aber wir haben in den Jahren zuvor auch ein stetiges Wachstum gehabt.
Wenn Firmen jetzt also Stellen streichen, dann mag das die Bilanzen für die kommenden Jahre entlasten. Aber jetzt Mitarbeiter rausschmeißen, das könnte schon in einigen Jahren nach hinten losgehen, sagt Deutschbanker Erik Heimann.
Eigentlich bräuchten wir die in den nächsten Jahren noch wieder. Wenn Corona mal rum ist, brauchen wir eigentlich deren Know-how. Und in den kommenden Jahren wird die demografische Falle dann stärker zuschlagen, sodass ich befürchte, dass wir in 4-5 Jahren wieder eher über Fachkräftemangel reden und weniger darüber, wie viele Arbeitsplätze wir denn abbauen.
DAX-Konzerne streichen Jobs, doch heute kommen aus der Industrie schon wieder positive Signale. In der deutschen Industrie sind die Auftragsbücher zuletzt wieder besser gefüllt gewesen. Und damit schauen wir jetzt auf den Börsentag zusammen mit Jan Plate. Herr Plate, diese Daten aus der Industrie, wirkt sich das auf den DAX aus?
Also ja, die Lage verbessert sich, aber es ist dann doch auch immer wieder von den verschiedensten Stellen zu hören, dass ja schon auch noch genug Unsicherheiten bleiben. Von daher mag das heute ein bisschen helfen, diese Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Allerdings wird schon insbesondere in die USA geschaut. Da wird sehr gehofft, dass sich die Politik auf ein weiteres Corona-Hilfspaket einigt. Ja, und der DAX, naja, immerhin mit einem Plus von 0,5% bei 12.909 Punkten.
Die Aktie der Deutschen Bank, die ist deutlich im Plus. Was steckt dahinter?
Der Chef der Deutschen Bank, der hat sich in einem Interview ganz zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal geäußert. Und das lässt dann manchen vielleicht auch auf, naja, irgendwann zukünftige Fusionen spekulieren. Die Aktien der Deutschen Bank immerhin heute mit einem doch recht kräftigen Plus von 5,5%.
Und Deutschlands größter Lebensversicherer, die Allianz, die bietet ab dem kommenden Jahr keine volle Beitragsgarantie mehr. Was heißt das denn konkret?
Also eben ab dem kommenden Jahr werden bei der Allianz Leben keine Altersvorsorgeprodukte mehr angeboten, die nach Ablauf der Ansparphase dann wenigstens den Erhalt der eingezahlten Beiträge garantieren. Also da wird sozusagen mit einem endgültigen Gesetz gebrochen. Und das bedeutet eben, im Neugeschäft werden dann nur noch Lebens- und Rentenpolicen verkauft, bei denen 60, 80 oder eben 90% der Einzahlungen garantiert sind. Das bedeutet eben mehr Risiko für die Kunden, kann aber natürlich auch mehr Chance für die Kunden bedeuten, dass sie vielleicht sogar mehr rausbekommen. Die Allianz wiederum kann dann flexibler sein und eventuell Kosten sparen, und die Aktien der Allianz doch heute mit einem Plus von etwas mehr als 1%.
Schauen wir nochmal auf Daimler. Daimler will führend werden bei der E-Mobilität. Hilft das denn dem Kurs?
Also das, was da heute auf der Strategiepräsentation zu hören war, das hilft der Aktie wohl nur ein bisschen. Es kann Anleger nicht so richtig locken. Die Daimler-Aktie, sie steigt zwar um etwas mehr als 0,5%, aber die Papiere von Volkswagen oder BMW, die legen doch deutlicher zu. Durchschnittlich geht es da um 2% nach oben.
Dann noch der Blick auf ThyssenKrupp. Da fordert die IG Metall, dass der Staat einsteigt.
Ja, das fordert die Gewerkschaft. sowohl Energieministerpräsident Armin Laschet als auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, die sehen, dass das sei nie Lösung. Der Staat könnte, wenn dann, vielleicht auch anders helfen. Die Aktien von ThyssenKrupp mit einem Plus von fast 7% nach den zuletzt schwachen Tagen, wie es da auch auf dem Börsenparkett heißt.
Versuchen wir, ob die Leitung noch für Euro, Anleihen und Gold steht.
Der Euro bewegt sich bei 1,1788 $. Deutsche Staatsanleihen waren weniger gefragt. Die Rendite bei 0,53%. Der Goldpreis steigt auf $1,913.
Und das war Jan Plate mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Sina Fröndrich.